Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Fragestunde. Ich beginne mit der Frage 408. Der Stadtverordnete Bürger hatte Geburtstag, darf er ruhig sagen, einen Jungen, einen Runden, welchen sagen wir nicht. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal.
Dankeschön. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage den Magistrat, wie viele Wohnungen werden innerhalb des Stadtgebietes dem Wohnungsmarkt entzogen und auf Vermittlungsplattformen als Ferienwohnungen angeboten?
Herr Stadtbauart Nolder.
Herr Vorsitzender, Herr Bürger, es gibt keine Erhebung diesbezüglich, also wir recherchieren das nicht immer nach. Aber wir haben 2017 zu Documenta waren wir in der Lage, eine Erhebung zu machen. Und da war die eine Frage, sind bestimmte Stadtteile insbesondere betroffen und wie hoch ist diese Zahl? Ja? Aussage diesbezüglich war, es gibt keine, sagen wir, besonderen Stadtteile, die in besonderem Maße davon betroffen sind. Zweite Aussage zu Documenta, einer Sondersituation, wo, glaube ich, einige Kasseler Bürger und Bürgerinnen feststellen, dass ein Bett frei ist und deswegen bei Airbnb Angebote einstellen. Damals waren es 1%, also etwa 1000 Angebote, aber während der Documenta. Ja? Und jetzt kann man sagen, davon sind mindestens die Hälfte Wohnungen, die gar nicht als Wohnungen vermietbar sind, weil dort ja auch Angebote mit Einzelzimmern angebunden an Haushalte stattfinden. Somit kann man diese Zahl da nochmal runterrechnen. Und wenn man sieht, dass während der Documenta diese Bemühungen der Bürger und Bürgerinnen besonders sind, kann man davon ausgehen, dass es also noch weniger sind. Unser Schluss war, dass diese Angebotssituation keine erhebliche Auswirkung auf den Wohnungsmarkt in Kassel hat.
Erste Nachfrage.
Ja, warum machen Sie keine regelmäßigen Erhebungen? Das ist ja jetzt eine Ausnahmesituation in 2017 gewesen.
Nein, Sie müssen sehen, das ist ja ein privatwirtschaftlicher Markt. Und diese Erhebung kann nur stattfinden, indem man selbst Internetrecherchen macht. Ja, das ist, also es gibt keine Anmeldepflicht, sondern es gibt die Pflicht im Nachhinein, die Einkommen diesbezüglich steuerlich zu vergüten, anzuzeigen. Ja. Und dazu gibt es die Pflicht, das unterliegt aber dem Steuergeheimnis. Und ansonsten sind eine solche zeitweise Nutzung als Ferienwohnung ist nicht anzeigepflichtig. Also gibt es bei uns in der Stadt keine Möglichkeit, auf Verwaltungsebene diese Zahl zu erheben, sondern die muss durch tatsächlich eigene Recherche im Internet stattfinden. Und dazu hat, ich hoffe, dafür besteht Verständnis, die Verwaltung nicht immer Zeit.
Danke.
Ich rufe auf die Frage 409, Herr Stadtverordneter Völler.
Ich frage den Magistrat, auf welcher Grundlage basiert die Regelung, dass eine neue Bank nur dann aufgestellt werden kann, wenn eine andere entfernt wurde, auch wenn der Ortsbeirat aus eigenen Mitteln die Sitzbank finanziert?
Herr Stadtrat Nolder.
Also, Herr Vorsitzender, deutlich, Herr Völler, die Stadt verfügt über 2000 öffentliche Bänke. Ja? Und es ist uns bekannt, die Banken sitzen mehr in Frankfurt, aber 2000 haben wir davon nicht in Kassel. Also 2000 Bänke. Ja? Und uns ist natürlich bekannt, dass das Bedürfnis, sich ab und zu hinzusetzen und dabei öffentliche Sitzgelegenheiten zu nutzen, durchaus ein berechtigtes Interesse ist und auch eine wesentliche Qualität in öffentlichen Grünflächen darstellt. Ohne Zweifel. Aber für diese 2000 Bänke werden pro Jahr 100.000 Euro für die Instandsetzung, Kontrolle und für die Pflege dieser Bänke ausgegeben. Und wir hatten gesagt, ja, das ist praktisch eine Art von Selbstkontrolle, weil sonst die Anzahl der Bänke grundsätzlich ansteigen würden, haben wir gesagt, es ist gut, wenn die Ortsbeiräte Orte feststellen, wo eine Bank sinnvoll ist. Und die können auch sich wandeln. Es kann sein, dass mal in bestimmten Jahren oder bestimmten Zeiten Bänke an bestimmten Orten sehr beliebt sind. dann wächst die Vegetation drumherum zu, der Ausblick ist nicht mehr so gut und so weiter. Und dann ist die, sagt man, man könnte sich ja auch woanders hinsetzen. Und ich denke, es ist sinnvoll für eine Verwaltung, hier eine Grenze von Gesamtzahl einzusetzen und dann den Ortsbeiräten hier die Entscheidung zu belassen. Wir lassen es bei der Anzahl, aber wir sind bereit, Bänke umzusetzen.
Erste Nachfrage.
Herr Noller, die Stadt wächst nicht nur in der Einwohnerzahl, sondern natürlich auch in der bebauten Fläche. Ist es denn überhaupt zeitgemäß? Man müsste ja eigentlich dann auch die Anzahl der Bänke entsprechend dieser Entwicklung anpassen. Insbesondere dann, wenn auch noch der Ortsbeirat die Finanzierung dieser Bank übernehmen will.
Deutlich, der Ortsbeirat übernimmt investive Kosten. Und die Instandsetzung, nämlich die 100.000 pro Jahr, sind im städtischen Haushalt. Und die wir haben einen Zuwachs an öffentlichen Flächen, Freiflächen. Wir haben 900 Hektar in der Stadt, die das Umwelt- und Gartenamt, also in der Grünvegetation, in den Bäumen, aber auch in der Inventarisierung, also in Bänken pflegt. Und dieser Betrag ist in den letzten Jahren nicht gestiegen. Und wir müssen in irgendeiner Weise mit der Gesamtsumme umgehen. Und ich halte es eigentlich für richtig, dass man hier eine Kontrolle über die Gesamtzahl auch hat. Und es gibt ja Bänke, die zusätzlich kommen. Also zum Beispiel die Bänke an der Wilhelmshöher Allee, die im Zuge der Städtebauförderung von nationalen Projekten, diese sind in anderer Weise finanziert. Bänke, die auch in anderen Zusammenhängen mit der Städtebauförderung in der Gesamtplanung von Grünanlagen drin sind, sind auch nicht hier drin. Es sind wirklich die einzelnen Anfragen im Stadtteil zu einzelnen Standorten, wo wir eigentlich darum bitten, doch bitte den Gesamtüberblick im Stadtteil zu behalten und dann uns auch einen Vorschlag für eine Aufgabe an einer Bank zu machen.
Gut, vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 410, Herr Stadtverordneter Düsterdijk. Bevor Sie jetzt Ihre Frage stellen, Herr Düsterdijk, es gilt die Regel, ist nur eine Frage zu stellen. Ihre Frage lautet, in welcher Höhe und für welche Projekte? Sie hätten sich also vorher entscheiden müssen, in welcher Höhe oder für welche Projekte hätten Sie fragen müssen. Das heißt also, das Problem haben wir jetzt, Sie haben zwei Fragen. Wir lassen Sie ihn heute nochmal durchgehen. Das heißt, Sie können heute nochmal fragen. Das ist also generös von uns. Aber wir bitten das nächste Mal, das kommt an anderer Stelle nochmal, darauf zu achten, dass es nur eine Frage ist.
Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, danke für den Hinweis. Ich hätte das vermutlich dann auch so zusammengebastelt, dass ich dann eine Nachfrage gemacht hätte. Also insofern alles gut. Ich frage den Magistrat, in welcher Höhe und für welche Projekte hat die Stadt Kassel bisher finanzielle Mittel aus dem Förderprogramm der Landesregierung für saubere Luft abgerufen?
Herr Stadtbaurat Molder.
Herr Vorsitzender, Herr Düsterdijk, das beantworte ich gerne. Es sind drei Programme. Das ist einmal das kommunale Investitionsprogramm KIP 1. Und darin sind folgende Bestandteile beantragt und dann auch gefordert und sind in Umsetzung. Das ist einmal Verbesserung der Luftreinerhaltung durch intelligente ÖV-Beschleunigung mit zentralen basierter Anmeldung der ÖV-Fahrzeuge. Projektsumme 476.000 Euro. Das zweite Projekt über dieses Programm ist der Ampelphasenassistent, genannt GLOSA, im Bereich Innenstadt Kassel zur Verstetigung des Verkehrs durch Reduzierung der Anzahl der Halte. Projektsumme 1.105.510 Euro. Dann gibt es ein weiteres Förderprogramm. Das ist die automatisiertes und vernetztes Fahren im Straßenverkehr. Und da müssen Sie immer sehen, der wesentliche Bestandteil dieser Programme ist tatsächlich im Bereich des Verkehrs. Sonderprogramm Green City Plan des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist das Programm Integrierter Aktionsplan Luft für die Stadt Kassel. Das ist in diesem Kontext erarbeitet worden. GCP Kassel, Projektsumme 165.700 Euro und das Projekt ist bereits abgeschlossen. Ein weiteres ist das Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020 des Bundes, Förderbereich Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Das handelt sich einmal um die Verkehrsdatenerfassung in der Stadt Kassel. Das nennt sich MQKS 2018. Die Projektsumme ist 1.535.460 Euro. Und dann gibt es noch die umweltsensitive kooperative Verkehrssteuerung in der Stadt Kassel, UKVKS 2018, Projektsumme 8.313.846. Wer weiß, um was es da im Wesentlichen geht, die Erneuerung der Ampelanlagen in der Stadt ist damit einen ganzen Schritt weitergekommen.
Gut, danke für Ihre ausführliche Antwort.
Ich rufe auf die Frage 411, Herr Stadtverordneter Müller.
Ich frage den Magistrat, wann ist mit der Ausweisung zur Fahrradstraße in der Goethestraße zu rechnen?
Herr Stadtrat Stochler.
Herr Vorsteher, Herr Müller, folgende Antwort. Wir sind aktuell schon in der Vorplanung für diese Maßnahme. Wir haben aber im Vorfeld festgestellt, dass wir auch noch Versorgungsträger mit einbinden müssen. Wir werden bei der Gelegenheit auch Versorgungsleitungen verlegen. Und wir werden auch nicht nur beschildern und nur markieren, sondern auch an einigen Ecken in Kreuzungsbereichen umfangreiche Baumaßnahmen durchführen, damit es auch einer Fahrradstraße gerecht wird. Das befindet sich im Moment alles in der Abstimmung. Wir werden außerdem noch in einigen Bereichen auch Fahrbahnsanierungen noch machen und auch Gehwegsanierungen machen, um die Decke wiederherzustellen. All das ist jetzt angelaufen. Wir gehen davon aus, dass wir in 2020 die Goethestraße insgesamt als Fahrradstraße dann ausweisen.
Noch eine Nachfrage, Frau Bock.
Wenn da noch größere Maßnahmen sind, wird es auch eine Änderung bei der Ausrichtung der Parkplätze am Rand geben oder werden die vielleicht sogar wegfallen?
Das ist noch in der Prüfung, aber die Versorgungsleitungen liegen im Fahrbahnbereich, nicht in dem Bereich direkt, wo die Parkplätze sind.
Okay, danke. Keine weitere Nachfrage, dann Herr Getschmann. Bisschen schneller mit der Nachfrage, das ist immer so, sieht man immer ganz schlecht.
Ich eile, Herr Stadtverordnetenvorsteher. Wenn jetzt intensive Planungen für den entsprechenden Ausbau der Goethestraße zur Fahrradstraße vorliegen, auch für den entsprechenden Umbau, kann das auch ein Maßstab sein für etwa die Fahrradstraße in der Fiedlerstraße, die ja bisher eher rudimentär als solche ausgebaut ist?
Ja, aber da ist nicht unbedingt die Goethestraße der Maßstab. Maßstab ist das von Ihnen auch mitbeschlossene Radverkehrskonzept, wo wir klar aufgezeigt haben, wie wir Fahrradstraßen zukünftig markieren, beschildern wollen, damit sie eben von allen Verkehrsteilnehmern auch so wahrgenommen werden können, wie wir uns das vorstellen.
Okay, danke.
Ich rufe auf die Frage 412, Frau Stadtverordnete Dr. van den Hövel-Hahnemann.
Meine Frage an den Magistrat lautet folgendermaßen: Stehen für die 1600 Schulanfängerinnen in den Grundschulen der Stadt Kassel genügend Betreuungsplätze? Und jetzt habe ich tatsächlich nur eine Frage und das andere in Klammern. Damit ist der betreute Ganztag und der Hort gemeint, zur Verfügung.
Frau Stadträtin Gothe.
Herr Vorsteher, Frau Dr. van den Hövel-Hahnemann, ich kann Ihnen hier eine gute Nachricht bringen. Es ist ja so, dass in den Paktschulen, also in den Grundschulen, die schon im Pakt für den Nachmittag sind, generell jedes Kind einen Platz auch für die Mittagsbetreuung bis 14:30, manchmal auch bis 15 Uhr schon hat. Bei den Horten wissen Sie, es gibt ein vielfältiges Angebot an Horten. Wir haben 40 Horte der verschiedenen Träger hier in der Stadt. Auch hier sieht es relativ gut aus. Nahezu alle Kinder konnten nach den Ferien, also gerade auch die Schulanfänger und Anfängerinnen, einen Platz in den Horten haben. Wir haben an einigen Standorten noch Wartelisten. Aber hier kann ich sagen, dass nach den Herbstferien an diesen Standorten, das ist der Hort Bettenhausen, Niederzweren und Kirch-Dittmold, weitere Gruppen noch eröffnet werden, sodass da die Wartelisten noch abgearbeitet werden können. Etwas problematischer sieht es aus im Grundschulbezirk um die Herkulesschule herum. Das liegt auch daran, dass diese Schule noch nicht im Pakt für den Ganztag ist. Hier sind wir aber bereits auf dem Weg. Da werden schon erste Gespräche auch geführt. Und es liegt auch daran, dass diese Schule eine nulltes Schuljahr hat, also Kinder ab 5 Jahre. Und diese kleinen Kinder kann man natürlich nicht verteilen auf weitere Horte, die weiter entlegen sind. Also hier haben wir eine bisschen spezielle Problematik, aber da werden wir auch eine Lösung finden.
Ja, erstmal Dankeschön dafür. Können Sie die Zahlen nochmal differenzieren? Sie haben ja gesagt, dass der Pakt allen Kindern zur Verfügung steht, also auch unentgeltlich und ohne Kriterien zu erfüllen und die Hortplätze nur einigen Kindern. Können Sie da die Zahlen angeben, wie viele Kinder im Hort und wie viele im Pakt sind?
Also wir haben insgesamt 2784 Hortplätze. Das sind Hortplätze, die sowohl in Paktschulen sind wie eben auch an anderen Standorten. Also wir haben dort eine Betreuungsquote von 44,3% der Grundschulkinder jetzt insgesamt, nicht nur der Schulanfänger und Anfängerinnen. An den Paktschulen haben wir insgesamt 3336 Kinder in der Betreuung. Das verteilt sich auf die Betreuung bis 14:30, auf 2075 Kinder und 1125 Kinder sind dort in Hortkooperation im Hort. Wir sehen, wenn wir die Paktschulen ausweiten, dann stellen wir auch fest, dass der Bedarf an längerer Betreuung zunimmt. Also denke ich, haben wir in Zukunft schon noch die Perspektive, auch die längere Betreuung weiter auszubauen, also auch Hortplätze weiter auszubauen. Und insbesondere müssen wir weitere Schulen natürlich in den Pakt nehmen.
Das wäre jetzt meine zweite Nachfrage gewesen.
Das ist die zweite Nachfrage, Herr Hartmann.
Das wäre meine zweite gewesen, aber ich hätte sie ja doch nicht stellen können. Vielen Dank.
Es ist aber gut auch braucht, dass die zweite Nachfrage freigegeben wird. Ja, war so.
Ich frage den Magistrat, welches Angebot Sie den Eltern machen, die zu den Herbstferien nicht in den Standorten Kindern haben, wo es keine zusätzlichen Plätze gibt. Hat der Magistrat für diese Eltern auch ein Angebot?
Ich kann Ihnen hier sagen, dass sich das jetzt erstmal nach viel anhört, aber insgesamt ist die Zahl dieser Eltern doch sehr klein. Also wie gesagt, die auf der Warteliste, die können wir nach den Herbstferien mit Hortplätzen versorgen. Dann sind mir Zahlen genannt worden, dass rund um die Herkulesschule es in der Summe noch 23 bis 25 Kinder sind. Das sind 23 bis 25 Kinder zu viel. Allerdings kann es auch hier, möchte ich hier darauf hinweisen, dass diese Kinder zum Teil auf Wartelisten von 3 Horten stehen. Also da kann es auch Doppelungen noch geben. Wir werden hier natürlich schauen, dass wir gerade, ich habe ja gesagt, Herkulesschule ist ein bisschen schwieriger, da wirklich für jeden Einzelfall nochmal nach einer Lösung suchen. Aber insgesamt ist die Zahl doch recht klein.
Ich danke Ihnen. Mir sind halt nur mehr Standorte bekannt, deswegen.
Ich rufe auf die Frage 413, Herr Stadtverordneter Römer.
Ich frage den Magistrat, wann legt der Magistrat das Ergebnis der Prüfung zur Einführung von Defibrillatoren, sogenannte AED-Geräte, in öffentlichen Gebäuden der Stadt Kassel vor?
Herr Oberbürgermeister oder Herr Stadtbaurat?
Stadtbaurat. Ja, genau. Herr Vorsitzender, und beantworte ich gerne, aber das Wort endlich taucht bei Ihnen auf. Grundsätzlich wird dann berichtet, wenn es komplett vollzogen ist. Ich kann Ihnen den aktuellen Stand sagen. Im Moment sind in städtischen Gebäuden 18 Defibrillatoren montiert, und zwar an den Standorten Information im Rathaus, Bürgerbüro im Rathaus, Empfang des Sozialamtes, Empfang der Stadtbibliothek, Empfang der Kfz-Zulassungsstelle, im Ölmühlenweg, Jugendamt, Haus am Scheidemannplatz. Also 18 an diesen Standorten. Und weitere 12 sind an Sportamt übergeben und werden derzeit in Sporthallen montiert. Das ist der Plan.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 414, Herr Kortmann.
Ich frage den Magistrat, wann wird in Kassel endlich die gelbe Tonne eingeführt?
Herr Stochner.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Kortmann, ich antworte gern. Das Verpackungsgesetz gibt den Kommunen nunmehr die Möglichkeit, Sammlungsmodalitäten einseitig auch festzulegen. Für den neuen Ausschreibungszeitraum am 01.01.2021 haben wir letzte Woche in der Betriebskommission festgelegt, dass wir dann die gelbe Tonne in Kassel flächendeckend einführen wollen, sodass wir dann ab 21 die gelben Tonnen bekommen.
Erste Nachfrage.
Wie werden die Grundstückseigentümer bzw. die Bürgerinnen und Bürger über dieses neue Angebot im nächsten Jahr dann informiert werden, und wann wird das der Fall sein?
Das wird rechtzeitig geschehen, um insbesondere auch festzulegen, wo welche Tonnen hinkommen, in welcher Größe und in welcher Anzahl, wird das sicherlich dann im Herbst schon passieren, damit zum 01.01.2021 das System auch funktioniert.
Danke. Ich rufe auf die Frage 415, Herr Augustin.
Ich frage den Magistrat, ist es richtig, dass die tatsächlichen Kosten für das neue Feuerwehrhaus Wolfsanger nach einer Baukostenvoranfrage schon jetzt erheblich bis zu 50% über den geplanten Kosten liegen?
Herr Nolder.
Sehr geehrter Vorsitzender, Herr Augustin, ich kann mit dem Begriff Baukostenvoranfrage nicht richtig was anfangen. Also es gibt eine Bauvoranfrage und es gibt Kostenangaben. Es gab im Oktober 2017 eine Haushaltsanmeldung über 3,2 Millionen für dieses Projekt. Die derzeitigen Kosten liegen bei 4,3 Millionen und das sind plus von 34%. Die Gründe dafür sind einmal konjunkturbedingte Baukostensteigerung. Wir müssen da im Moment nachziehen, weil der Index extrem steigt. Das nächste ist, wir haben hohe Entsorgungskosten des schadstoffbelasteten Bodens. Das ist eine alte Müllkippe und dann die Bodenuntersuchungen im Begriff Kontamination wurden eben danach gemacht und das hat erhebliche Mehrkosten verursacht. Und weil das eben jetzt aufgeschichtet ist, gibt es da auch einen Gründungsmehraufwand. Das musste erst in der Statik geklärt werden, ob man das im oberen Bereich über eine Bodenverbesserung oder ob man tiefer runter muss. Es ist die teurere Variante geworden. Die Erschließung des Grundstücks war ja aufgrund der, wo das Gebäude sitzt und dann die Erschließung mit der Straßenbahn hat einfach in der Detailplanung hier doch noch mehr Aufwand produziert. Das sind die wesentlichen Gründe, warum das heute so ist.
Erste Nachfrage.
Kommt es dadurch zu baulichen oder ausstattungstechnischen Einsparungen im geplanten Feuerwehrhaus?
Nein, wir sind dabei, das Programm der Feuerwehr an der Stelle wie bestellt umzusetzen.
Danke.
Ich rufe auf die Frage 416, Herr Keschmann.
Ich frage den Magistrat, wann wird das Versprechen gegenüber dem Ratentscheid, die geplanten Mittel für den Radverkehr im Haushalt transparent und separat darzustellen, eingelöst?
Herr Oberbürgermeister.
Ja, das ist geplant für den Haushalt 2020. Die Mittel, weil es nicht ein Versprechen ist, sondern weil wir uns darauf verständigt haben, da gibt es im Übrigen auch einen Vorschlag in einer Magistratsvorlage, die der Stadtverordnetenversammlung vorliegt, aber noch nicht abgestimmt ist. Aber es ist geplant, die im Haushalt 2020 entsprechend auszuweisen. Allerdings wird das jetzt nicht in der Entwurfsfassung der Fall sein, die wir ja am 23. September in die Stadtverordnetenversammlung einbringen werden, sondern dann in der endgültigen Darstellung, die dann auch beschlossen wird und in der finalisierten Version, sodass wir dann ab dem Haushaltsjahr 2020 jeweils separat ausgewiesen die Mittel für den Radverkehr im Haushalt wiederfinden kann.
Erste Nachfrage.
Ja, wenn das in dieser Form noch nicht in der Entwurfsfassung zur Verfügung gestellt wird, für wie seriös hält der Magistrat dann diese Zahlengrundlage, um auf der Basis Änderungsanträge zu formulieren?
Mein lieber Herr Getschmann, was der Magistrat macht, ist natürlich hochseriös und dafür haben Sie eine erste Lesung und können Fragen stellen. Dann wissen Sie es auch. Im Fiviko.
Zweite Nachfrage.
Und da diese Zahlen ja noch nicht transparent und separat aufgeschlüsselt vorliegen, frage ich den Magistrat des Weiteren, diese kursierende Zahl von 3 Millionen Euro, von denen es heißt, dass sie momentan für den Radverkehr aufgewendet werden, vor der dann hoffentlich irgendwann geplanten und beschlossenen Erhöhung. Wie realistisch ist diese Schätzung?
Hier gibt es keine Schätzungen, sondern das, was Sie eben gefragt haben, können Sie dafür, wo da Platz ist und Raum ist, nämlich bei der ersten Lesung und Beratung des Haushalts 2020 im Finanzausschuss, den Kollegen Verkehrsdezernenten fragen.
Nun gut, das werde ich tun.
Ich rufe auf die Frage 417, Herr Aulep.
Ja, danke. Ich frage den Magistrat, wird der ÖPNV am 22. September 19 zu Kassel radelt regulär fahren?
Herr Stochler.
Ja, Herr Vorsteher Aulep, folgende Antwort. Die Straßenbahnen werden regulär fahren. Es ist ein Sonntag, ne? Geht dann der Sonntagsfahrplan. Bei den Buslinien wird es zu Einschränkungen kommen. Wir stimmen diese gerade mit der KVG ab und werden aber die Öffentlichkeit dann rechtzeitig darüber informieren.
Erste Nachfrage.
Wann werden die Kunden über etwaige Ausfälle informiert?
Frühzeitig, also nicht am Tag vorher, sondern so rechtzeitig, dass man sich darauf einstellen kann.
Zweite Nachfrage.
Wenn diese Aktion Kassel radelt im Widerspruch zu zumindest dem Busverkehr zu stehen scheint an einigen Stellen, sieht der Magistrat generell einen Widerspruch zwischen ÖPNV-Betrieb und dem Ausbau des Radverkehrs?
Nein, ganz im Gegenteil.
Dankeschön.
Ich rufe auf die Frage 418, Frau Bock. Auch hier haben wir das Problem, eigentlich sind es zwei Fragen, aber wir sehen darüber heute mal hinweg.
Ich dachte, das hilft vielleicht bei der Vorbereitung. Wer hat wann beschlossen, den ÖPNV-Betrieb am 20.07.19, also während der Nazi-Demo, einzustellen?
Herr Stochler.
Ja, Vorsteher. Frau Bock, Entschuldigung. Beschlossen wurde das am 19. Juli, nachdem das VGH-Urteil da war, zum einen. Und es wurde beschlossen von den Sicherheitsbehörden, von allen, die bei der Vorbereitung der Demo und der verschiedenen Demonstrationen, Gegendemonstrationen beteiligt waren.
Erste Nachfrage.
Wenn es von den Sicherheitsbehörden gab, gab es eine direkte Anordnung der Polizei?
Es wurde gemeinsam abgestimmt zu Verfahren, um allen Teilnehmern der Demonstration einen sicheren Zugang zu gewähren und auch einen sicheren Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.
Zweite Nachfrage.
Wird dann die Polizei auch für die Einnahmeausfälle aufkommen, wenn sie es anordnet?
Nein.
Das ist keine Anordnung.
Ich rufe auf die Frage 419, Herr Stadtverordneter Burmeister.
Wann wird der Magistrat eine Parkordnung gemäß des Beschlusses vom 4. Februar 2019 zur Beratung vorlegen?
Herr Stadtbauer Nolder.
Herr Vorsitzender, Herr Burmeister, die ist im Moment in Bearbeitung und wir hoffen, dass wir Ende des Jahres einen Vorschlag dazu haben. Die Abstimmung ist relativ komplex, weil es die Fragestellung, welche Sachen sind dort zu regeln, die dann ja auch einer Kontrolle bedürfen.
Erste Nachfrage.
Herr Stadtberat, halten Sie wirklich ein Jahr lang für eine Parkordnung angemessen als Bearbeitungszeit oder haben Sie mehr als 20 Arbeitskreise dafür eingesetzt?
Nein, das ist ein komplexer Vorgang, wo einige Dinge auch in rechtlicher Hinsicht geprüft werden müssen und das dauert so lange.
Dankeschön.
Richtig?
Ich rufe auf die Frage 420, Herr Berghaut.
Ich frage den Magistrat, wie viel Geld und Personalressourcen werden für den Fahrradtag ausgegeben bzw. gebunden?
Auch hier der Hinweis von mir, eigentlich zwei Fragen.
Ja, wie viel Geld und wie viel Personalressourcen?
Welche Kosten entstehen für den Fahrradtag?
Das müssen Sie mich, wenn Sie es jetzt so umformulieren, lieber Herr Berghaut, das müssen Sie mich hinterher fragen, wie viele Kosten sind entstanden. Dann kann ich es Ihnen nämlich genau sagen. Das ist auch seriöserweise so, dass wir das hinterher nochmal darlegen, wie viel denn tatsächlich entstanden sind. Ich glaube, das ist ein Ziel, hinter dem wir uns auch alle versammeln können, einmal diese Veranstaltung voranzutreiben. Im Wesentlichen wird die organisiert von der Radverkehrsbeauftragten, von der Referentin mit bei mir, die entsprechende Ämter hinzuziehen und wie das bei Veranstaltungen bei der Stadt Kassel üblich ist, dann temporär in ihrer Arbeitszeit damit betraut sind. Wie viel es am Ende gekostet haben wird, müssen wir hinterher gucken. Das macht seriöserweise im Vorhinein keinen Sinn.
Können Sie da eine Größenordnung schätzen, in der diese Veranstaltung liegen wird?
Ich bin doch ein seriöser Kaufmann, das wissen Sie noch. Ich schätze keine.
Okay. Das wäre dann die zweite Nachfrage.
Ja. Zweite Nachfrage. Wäre dieses Geld nicht sinnvoller in tatsächlichen Bau- und Sofortmaßnahmen für die Förderung des Verkehrs angelegt gewesen?
Herr Berghaut. Wenn Sie die Magistratsvorlage schon abgestimmt oder Sie persönlich auch ihr zugestimmt hätten, dann wüssten Sie, dass da natürlich investive Mittel in deutlichem Maße zur Verfügung, nein, Sie kennen sie ja, aber zumindest zur Verfügung gestellt haben, dass wir das noch oben was draufsatteln und dass es natürlich auch für das Werben um den Radverkehr in Kassel Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen und da letztere fallen natürlich auch solche Kosten.
Dankeschön.
Ich rufe auf die Frage 421, Frau Kleude.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Stadtverordneter, wie viele Fördermittel wurden bereits für den Bau eines Documenta-Instituts genehmigt?
Das ist der Frau Stadträtin Völker.
Herr Vorsitzender, Frau Gleuel. Der Bund hat in seinem Haushalt 2017 fortfolgende 12 Millionen Euro vorbehaltlich des Vorliegens der Förderungsvoraussetzung für das Bauvorhaben zur Verfügung gestellt. Vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst liegt eine Absichtserklärung vom 7.9.2017 vor, dass Mittel in Höhe von 6 Millionen für den Bau des Dokumenta-Instituts in Aussicht gestellt werden. Das heißt, seit 2 Jahren gibt es bereits diese Zusagen. Für eine Zuwendungsbaumaßnahme wie den Neubau des Dokumenta-Instituts gelten aber enge abgestimmte Verfahrensregeln von Bund und Land. Nach der in diesem Verfahren vorgesehenen sogenannten formlosen Anfrage fand ein im Verfahren vorgesehenes Koordinierungsgespräch zwischen den Beteiligten, also Bund, Land und Stadt Kassel, statt. Danach ist abgestimmt, seitens des Bundes und des Landes jeweils einen Bescheid über die Bewilligung der Bundes- und Landesmittel zu erlassen. Die Mittel werden später ebenso getrennt voneinander angefordert und ausgezahlt. Die Erteilung von Bewilligungsbescheiden ist nach Einschätzung des Bundes auf Basis des bisherigen Zeitplans wahrscheinlich frühestens Mitte, Ende 2020 möglich. Mittel vom Bund und vom Land werden dann voraussichtlich ab 2021 abfließen. Beide haben sich aber zu diesen Förderungen im Pressetermin entsprechend bekannt.
Danke.
Erste Nachfrage.
Wann wird über einen finalen Standort entschieden? Wissen Sie das? Des Instituts.
In den letzten Monaten gab es noch mal intensive Gespräche in der Stadtbevölkerung, mit der Stadtbevölkerung, verschiedene Informationstermine. Und wir haben die Frage des Standortes noch mal sehr ernst genommen, auch mit allen Beteiligten noch mal diskutiert. Da kommen hinzu neben Stadt und Land natürlich entsprechend die Dokumenta, die Kunsthochschule und die Universität an zentraler Stelle. Und wir möchten jetzt in den nächsten Wochen und Monaten diese Diskussion dann auch zum Abschluss bringen und zu einem Standort kommen.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 422, Herr Stadtverordner Nölke. Und noch ein Hinweis für die Empore. Es wurde eben geklatscht von der Empore. Ich bitte Sie, das zu unterlassen. Das ist nach unserer Geschäftsordnung nicht gestattet, Beifalls- und Missfallenskundgebungen von der Empore aus zu machen.
Ich frage den Magistrat, warum wurden beim Umbau der Königsstraße die Straßenbahnhaltestellen nicht an die Länge von Straßenbahnen mit Beiwagen bzw. in Doppeltraktion angepasst?
Herr Stadtbaurat Nolder.
Herr Vorsitzender, Herr Nölke, diese Diskussion wurde in der Planung sehr umfänglich geführt. Wir haben eine wesentliche Funktion der Königsstraße ist die, dass sie eine Fußgängerzone ist. Und davon wird ausgegangen, dass diese an vielen Stellen ohne Probleme überquert werden kann. Das Zweite ist, dass sie gleichzeitig die wichtigste ÖPNV-Straßenbahnhaltestelle oder Strecke ist innerhalb der Innenstadt und dort komfortable Haltestellen eingerichtet werden sollen, die den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen. Wir haben aufgrund der Situation, dass in der Königsstraße einige Haltestellen, das betrifft am Stern zum Beispiel, das betrifft aber auch die Rathaushaltestelle und am Friedrichsplatz, diese Haltestellen versetzt angeordnet sind, sodass sie bei einer versetzten Anordnung mit voller Länge dazu führen, dass wir 2x60 Meter quasi nicht ohne Hürde übergehbar machen. Deshalb hat man sich auf folgenden Kompromiss geeinigt, dass die Haltestellenlängen danach ausgerichtet sind, dass immer das erste Fahrzeug sowie die erste Tür des Anhängers bzw. des folgenden bei Doppeltraktion nachfolgenden Fahrzeugs einen barrierefreien Zugang hat, aber danach nicht. Und dadurch sind erhebliche Teile der Königsstraße auch quer für Fußgänger ohne Hindernisse zu überqueren.
Erste Nachfrage.
Sie sagen, der vordere Teil des Fahrzeugs hält dann an der Haltestelle. Ist denn auch Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, das auch bewusst und sind die entsprechend informiert, dass sie besser vorne und nicht hinten einsteigen?
Diese Information macht die KVG schon seit Längerem.
Zweite Nachfrage.
Und was hätten längere Haltestellen an Mehrkosten verursacht?
Hier geht es nicht um Mehrkosten, da ging es nicht um Kosten, deshalb weiß ich das auch gar nicht. Also grundsätzlich ist das ja auch Material, was sonst auch bei der Königsstraße verbaut wird. Es ging tatsächlich um die Abmessung, dass beide Belange, nämlich die barrierefreie Haltestelle und einen großen Bereich der Königsstraße eben ohne Hindernisse zu überqueren ist, beide Anforderungen, dem sollte gerecht werden.
Vielen Dank.
Die letzte Frage für heute, die Frage 424, Herr Dreyer.
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, ich frage den Magistrat.
In Kassel sind so an einigen Stellen wilde Müllablagerungen festzustellen, die von den Stadtreinigern in teilweise kurzen Intervallen beseitigt werden müssen, zum Beispiel in der Helmholtzstraße. Was unternimmt die Stadt Kassel, um die Verursacher zu ermitteln?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Dreyer, wir haben bei den Stadtreinigern ein Einsatzteam, das nannte sich früher das Team Putzmunter. Es ist so ein bisschen refreshed worden und auf Englisch jetzt Müllbusters nennen die sich. Die fahren mit einem sehr auch auffälligen Auto durch die Stadt. Die können direkt angerufen werden von Bürgern, sind aber auch unterwegs, wenn wir als Verwaltung Hinweise bekommen über das Ordnungsamt oder über Oberortsbeiräte, werden die zum Einsatz gebracht. Wenn wir solche wilden Müllablagerungen feststellen, dann dokumentieren wir diese, nehmen den Müll auf und versuchen, in dem Müll festzustellen, ob wir den Verursacher ermitteln können. Das gelingt auch in einigen Fällen. Wenn das eintritt, leiten wir ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein gegen denjenigen. Das kann mit einer hohen Geldbuße nachher auch enden, bis zu 5.000 Euro, je nachdem, welcher Müll und in welcher Häufigkeit der Verursacher dies schon gemacht hat. Aber wir leiten das dann ein. Und darüber hinaus muss der Verursacher auch für die Entsorgung des Mülls dann entsprechend noch zusätzlich aufkommen, für die Dienstleistung, dass wir den entsprechend aufnehmen.
Erste Nachfrage.
Welche Erfolge hat dieses Vorgehen bisher gebracht? Wie viele Müllsünder konnten ermittelt werden?
Die Zahl habe ich nicht parat, aber wir haben eine erklägliche Summe per Jahr, die wir auch mitbekommen. Auch wenn wir immer wieder Müll feststellen, wir haben manchmal ja auch die Situation, dass Menschen ihren Müll zu früh rausstellen, bei den gelben Säcken ist das Fall. Das ist nicht immer wilde Müllablagerung, die wir im Stadtbild wahrnehmen. Bei einer wilden Müllablagerung ist die Gesamtanzahl überschaubar und auch die Ermittlung ist ganz gut. Je nachdem, was es auch für ein Müll ist, wenn dann eben auch Papiere mit dabei sind, lässt sich manchmal der Absender gut ermitteln. Wird nur irgendwelches Bioabfall dargelegt, dann ist es dann eben schwierig.
Zweite Nachfrage.
Da es sich gerade im Bereich unter Helmholtzstraße häufig auch um größere Gegenstände handelt, wird dort zum Beispiel auch der Versuch unternommen, Zeugen ausfindig zu machen in der Nachbarschaft für die Ablagerung?
Wir haben, das ist aber nicht unbedingt an dem Bereich Helmholtzstraße jetzt festzumachen, wir haben natürlich insbesondere, wenn es größere Ablagerungen sind, natürlich auch die direkte Ansprache der Menschen, die in der direkten Umgebung wohnen. Ja, und da lässt sich das meist auch direkt dort zuordnen. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, entsprechend, wenn das häufiger vorkommt, darauf zu drängen, dass sie eine größere Restmülltonne entsprechend nehmen, die sie dann auch bezahlen müssen.
Damit ist die Fragestunde für heute beendet.